Ist Liebe bloß eine Frage der Biochemie? Welche Rolle spielt die Evolution in modernen Beziehungen? Werden wir künftig in die Biologie der Liebe eingreifen und Liebestränke brauen?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser sechsten Etappe auf der Reise zur Liebe von morgen. Ich möchte genauer wissen, was im Körper passiert, wenn wir uns verlieben, wenn wir lieben. Welche hormonellen Prozesse da in Gang gesetzt werden und was das alles mit der Evolution zu tun hat. In dieser Folge geht es also um die körperliche Dimension der Liebe. Um mehr über die Biochemie der Liebe zu erfahren, bin ich mit Johannes Huber in seiner Ordination in der Prinz-Eugen-Straße verabredet. Der Mediziner und Theologe hat sich mit vielen Aspekten unseres Themas beschäftigt. Er ist Gynäkologe und Geburtshelfer, hat sich intensiv mit Hormonen auseinandergesetzt. Huber ist aber auch der Frage nachgegangen, ob und wie wir Liebe über das Genom vererben. Und er hat im AKH die erste und einzige Ambulanz für Transmenschen in Österreich gegründet. Die Praxis von Johannes Huber ist wie eine Zeitkapsel. Aus den Holzvertäfelungen und gepolsterten Biedermeier-Möbeln weht eine noble wie ferne Großbürgerlichkeit. Johannes Huber begrüßt mich klassisch im weißen Kittel und mit freundlichem Blick. Was passiert im menschlichen Körper, wenn wir uns verlieben? Will ich zum Einstieg wissen. Welcher Orkan weht da durch unsere Blutbahnen und Nervenstränge?
Ein hormoneller Orkan, aber auch ein Orkan an Neurotransmittern. Und das beantwortet natürlich die alte Frage, bildet sich der Mensch das Verliebtsein ein, erfindet er sie, oder ist es tatsächlich etwas, was die Natur vorbereitet hat? Wenn man sich die Physiologie, was im Körper passiert, ansieht, wenn man bemerkt, wie viel da in Bewegung kommt, vor allem hormonell, dann hat man schon den Eindruck, dass das von der Natur so vorgesehen und auch so konzipiert worden ist.
Was sind das für Mechanismen, die da angeregt und in Gang gesetzt werden? Beim allerersten Blick, im Augenblick des Verliebens, des Aufflammens, des Begehrens?
Im ersten Augenblick geht vor allem die Ausschüttung von Hormonen, die in der Hypophyse gebildet werden. Vor allem ist es das Oxytocin und das Vasopressin und auch das Dopamin. Auch das wird im ersten Moment bei der ersten Begegnung stimuliert. Das Dopamin ist so ein quasi Glückshormon, das bleibt dann. Wenn man Schokolade einmal isst, ist man verliebt in die Schokolade und möchte sie immer wieder haben. Und beim ersten Anblick, beim ersten Liebesfunken, nicht, um das griechisch vielleicht formulieren, wird auch Dopamin ausgeschüttet und dieses Dopamin greift in den epigenetischen Code ein. Also es wird im Genom direkt auch kodiert und immer wieder, wenn man das gleiche Gesicht sieht, wird das gleiche Dopamin aktiviert und damit kommt überhaupt die Verliebtheit in eine Chronologie hinein, in eine Perseveration, nicht, so dass man immer wieder bei der gleichen Person das gleiche Glücksgefühl hat.
Doch so einfach ist es mit dem Liebeshormonrausch auch wieder nicht. Biochemisch zeigt sich hier ein Unterschied zwischen dem weiblichen und dem männlichen Hormonhaushalt. Im weiblichen Körper greift der Menstruationszyklus ein in die Bereitschaft, sich zu verlieben.
Wenn man sich den Menstruationszyklus, den weiblichen, ansieht, 28 Tage, so ist der erste Teil dieses Zyklus vom Östrogen, vom 17-Beta-Östradiol, gesteuert. Ein Hormon, das ebenfalls in die Libido eingreift. Und der zweite Teil vom Progesteron, der bereitet schon die Schwangerschaft vor. Und in der Mitte gibt es dann einen Peak, eine große Zacke, und das ist das Testosteron. Und dieses Testosteron bewirkt, dass zum Zeitpunkt des Eisprungs der weibliche Körper die größte Libido hat, dass er die größte Bereitschaft hat, auch verliebt zu werden und auch mehr oder weniger die Schmerzen eines Geschlechtsverkehrs auf sich zu nehmen, nicht um der Reproduktion willen. Und das zeigt natürlich schon, dass von der Natur das Verliebtsein, die Liebe für die Erhaltung der Art ausgelegt wurde, wobei wir Menschen natürlich die Möglichkeit haben, das mit unserem kulturellen Verstand auch zu verändern und wie ein Plastilin zu formen.
Hier sind wir schon genau bei jener Dialektik, die ich vermutet habe. Der Mensch hat sich über seine sozialen und kulturellen Fähigkeiten das Begehren und die Liebe herausgeschält aus der bloßen Arterhaltung. Und aus diesem evolutionären Plastilin, wie Huber es formuliert, die Kulturform der Liebe geschaffen. Das ist einerseits ernüchternd, auf der anderen Seite ist es auch eine sehr schöne Erkenntnis, Liebe als eine Kulturform, als eine Kunst zu betrachten. Also im Idealfall. Denn diese starke biochemische Komponente stellt die Liebe, Johannes Huber hat es mit der Schokolade schon angedeutet, auch in die Nähe von Sucht und Abhängigkeit. Werden wir süchtig auf diesen Hormonrausch?
Insofern, als das Dopamin ja auch bei Addiction, also auch bei Abhängigkeiten freigesetzt wird, nicht? Und insofern kann man das schon so bezeichnen. Die Natur hat sehr viel investiert, um die Erhaltung der Art zu garantieren. Und wäre das nicht wirklich so ein großes Gefühl, wie zum Beispiel das Hungergefühl, nicht? Dann wäre das Menschheitsgeschlecht oder das Geschlecht auch anderer Tiere längst ausgestorben.
Ein sehr biologistischer Blick auf die Liebe. Aber genau für diese Perspektive sind wir ja hierher gekommen. Nach diesem ersten starken Hormonsturm der ersten Anziehung, was passiert danach? Die Langfristigkeit der Liebe ist ja hormonell und biochemisch ein anderer Prozess.
Es gibt mehrere Prägefenster, die uns epigenetisch determinieren. Und die von einem Hormon, das Oxytocin und Vasopressin heißt, also beides Hormone der Hypophyse, begleitet werden. Ein Moment ist der Moment des Geschlechtsverkehrs, das ist verständlich. In diesem Moment wird sehr viel Oxytocin, sehr viel Bindungshormon ausgeschüttet. Das zweite ist der Zeitpunkt der Geburt. Auch hier bekommt die Frau ein Höchstmaß an Oxytocin, was die Bindung zum Kind oder die Liebe zum Kind dann determinieren soll. Und der dritte große Zeitpunkt, wo auch Oxytocin in hohen Mengen gebildet wird, ist das Stillen. Und in diesen drei Momenten, Geschlechtsverkehr, Geburt und Stillen, wird der erste Liebesakt des Menschen mehr oder weniger präjudiziert, nämlich die Liebe zum Kind oder auch zum Partner. Und das bleibt uns bis zu einem gewissen Grad im übertragenen Sinn ein Leben lang erhalten. Die Dauer des Verliebtseins und das Immerwiederkehren oder die Festigung einer Beziehung wird nicht nur durch dieses Oxytocin, durch das Bindungshormon, der bestimmt, sondern durch das Dopamin. Das Dopamin ist so quasi das Glückshormon und das wird einmal fixiert, nämlich bei der ersten Begegnung, bei der ersten Liebesempfindung und bleibt dann immer wieder, wird immer aktiviert und garantiert so quasi die monogamische Lebensphase, um das vielleicht so zu formulieren.
Biologisch mag diese Keimzelle des Menschseins ja nachvollziehbar sein. Doch wie passt diese evolutionsbiologische Perspektive in die moderne Gegenwart? Es gibt ja schließlich viele Formen von Liebesbeziehungen zwischen Menschen, die nicht der Fortpflanzung gewidmet sind. Mütter, die nicht stillen, Kinder, die per Kaiserschnitt geboren oder adoptiert werden. Der Mensch hat diesen evolutionär geprägten Mechanismus also neu kodiert. Haben wir dieses Programm nicht mit der Pluralität der Gegenwart längst überwunden?
Darum habe ich ja gesagt, das ist wie ein Plastilin, nicht? Die Natur hat dieses Plastilin zweifellos gebildet, da gibt es keinen Zweifel. Aber der Mensch kann in seiner Kulturstärke, kann er das prägen und kann es mit anderen Inhalten belehnen. Das ist sein gutes Recht, aber Faktum ist, die Basis, das Plastilin, das kommt von der Natur und dient der Erhaltung der Art.
Das Liebesalphabet. Von Philia und Eros, Ludus und Xenia.
Teil 5 Limerenz. Limerenz ist ein intensiver Zustand der Verliebtheit, der weit über normale Schwärmerei hinausgeht. Menschen in diesem Zustand erleben obsessive Gedanken und Fantasien über eine bestimmte Person, das sogenannte limerente Objekt. Limerenz kann zu starken Stimmungsschwankungen führen. Positive Signale des limerenten Objekts können Euphorie auslösen, negative oder neutrale Reaktionen tiefe Verzweiflung verursachen. Limerenz kann derart intensiv sein, dass sie andere Lebensbereiche beeinträchtigt. Sie kann zur Vernachlässigung von Arbeit, sozialen Kontakten und persönlichen Interessen führen. Limerenz ist eine komplexe emotionale Erfahrung, die sowohl erhebend als auch tief belastend sein kann. Sich zu verlieben, das ist nur in Hollywood-Filmen eine romantische Angelegenheit. Der evolutionäre Mechanismus der Arterhaltung, den Johannes Huber aus der menschlichen Sozial- und Kulturform herausschält, zeigt, wie roh diese Kraft ist, die wir mit Herzchen und Schmetterlingen verniedlichen. Sich heftig zu verlieben, dockt uns unmittelbar an eine Urkraft, reißt uns die Maske der Zivilisation herunter, zwingt uns quasi in den puren Dienst der Evolution. Nicht umsonst beschreibt die Kunst in der Literatur, der Poesie oder der Malerei Liebe als einen archaischen Akt der Unterwerfung, des Ausgeliefertseins an eine Kraft jenseits des sozialen Kulturraums, als absoluten Kontrollverlust. Das ist eigentlich niemandem zu wünschen. Johannes Huber erklärt auch diese existenzialistische Komponente der Liebe mit der Evolution.
Die menschliche Liebe oder die Zuneigung ist ein perinataler Akt. Wenn Sie sich im Ultraschall die Kindesbewegungen anschauen, das ist die erste Berührung, das erste taktile Kennenlernen der Mutter mit ihrem Kind. Und dann kommt das Kind zur Welt und wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie das Kind nach der Geburt im Bett liegt, völlig hilflos. Und diese Hilflosigkeit ist deswegen gegeben, weil beim Homo sapiens wegen des aufrechten Gangs der Beckenboden nicht größer als 10 cm sein darf, das heißt der Beckendurchgang. Anders ausgedrückt, die Kinder müssen völlig unreif zur Welt kommen, weil sonst wäre das, wenn der Beckenausgang größer wäre, mit dem aufrechten Gang wieder nicht kompatibel. Das ist der Preis, den man zahlen muss, warum dieses Kind so hilfsbedürftig ist und sich natürlich postpartal nach dieser Gebärmutter wieder zurücksehnt. Und wir wissen heute aus vielen Arbeiten, dass die taktilen Reize in den ersten 3 Lebensjahre quasi die Fortführung dessen, was in der Gebärmutter der Fall war, dass das prägend ist in einem ungeheuren Ausmaß. Man soll das Kind so oft es geht in den ersten Jahren abschmusen und streicheln, die taktilen Reize. Und man weiß auch epigenetisch ganz genau, was da passiert, wo Hypomethylierungen und Acetylierungen stattfinden, in welchen Exonen, in welchen Genen. Und das hat meines Erachtens nach für die spätere Bindung eine enorme Bedeutung.
Das sich zurücksehnen in den Uterus klingt jetzt mehr nach Sigmund Freud denn nach Evolutionsbiologie. Und doch ist es eine spannende Perspektive, dass der aufrechte Gang des Menschen und seine Liebesfähigkeit miteinander verknüpft sein könnten, ja, dass das eine das andere sogar bedingen könnte, das hätte ich nie vermutet. Damit hat die Evolution aus Gründen der Arterhaltung nicht nur den reinen Sexualtrieb im Menschen gepflanzt, sondern mit den Bindungshormonen auch dafür gesorgt, dass die Nachkommen nicht nur gezeugt werden, sondern auch überleben in ihrer Hilfsbedürftigkeit. Johannes Huber untermauert diese These mit einem Beispiel aus dem Tierreich.
Ja, man sieht es an der Wühlmaus, nicht? Da hat man ja ein sehr schönes Experiment. Die Wühlmaus bringt ihre Jungen in kalte Umgebung zur Welt und deswegen ist es notwendig, dass die Wühlmaus lange beisammen bleibt und deswegen gibt es bei diesen Tieren die Monogamie, nicht? Die Jungen kommen zur Welt, die beiden Elternteile müssen es wärmen, sonst erfrieren die Kinder.
Die Liebe als Nebenprodukt des aufrechten Ganges. So ernüchtern wollte ich die Liebe auch wieder nicht. Aber ich möchte diesen Mechanismus fertig verstehen. Wie läuft dieser evolutionäre Bindungsprozess der Arterhaltung weiter ab? Endet er nach den oft erwähnten 3 Jahren analog zum Reifungsprozess von Kindern, die ja ab diesem Zeitpunkt zumindest gehen können, eigenständig essen und trinken, sprich in einer Gruppe überleben können?
Naja, das kann der Fall sein, wenn nur ein Kind geboren wurde. Wenn allerdings zum Beispiel eine Familie mehrere Kinder hat oder eine Frau mehrere Kinder, dann wird ja dieses Bindungshormon durch das Oxytocin permanent aktiviert, nicht? Und dann kann es schon dazu kommen, dass Paläontologen als interessantes Phänomen beschreiben, nämlich dass beim Schritt zum Homo sapiens die Stillzeit kürzer wurde auf 2 Jahre und die Pubertät später begonnen hat. Das heißt, es sind mehrere unreife Kinder beisammen gewesen, die waren noch nicht Flüge und dadurch entstand die Familie. Und Paläontologen, die einen Rohnamen haben, sind der Meinung, dass diese Gruppenbildung dafür verantwortlich war, dass ein völlig unbedeutender Affenstamm Ostafrikas sich die Welt erobert hat, durch den Austausch und durch die Education, die in der Gruppe stattgefunden hat.
Aus der biologischen Perspektive klingt das alles sehr einleuchtend. Aus einem feministischen Blickwinkel erinnert es an ein konservatives Argument zur Überhöhung des traditionellen Konzepts von Familie. Daraus ließe sich leicht argumentieren, die Natur habe das so vorgesehen. Und doch kann ich Johannes Hubers Erläuterungen viel abgewinnen. Ich lese sie als eine evolutionsbiologische Basis des Menschen, die er mit seiner Veranlagung als soziales und kulturelles Wesen transformiert hat. So muss der nachgeburtliche Uterus zweifelsfrei nicht ausschließlich von der biologischen Mutter bereitgestellt werden. Väter oder andere liebende Bezugspersonen können auch wunderbar kuscheln und damit in Kindern Liebesfähigkeit pflanzen. Außerdem haben wir längst begonnen, Sexualität und Fortpflanzung zu trennen. Wir verhüten, lieben einander im hohen Alter und in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Überholen wir damit die in sehr langen Zyklen gestrickte Evolution? Oder ist die Moderne dann nur ein unbedeutender Wimpernschlag in der Menschheitsgeschichte?
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Evolution hunderte Millionen Jahre hinein investiert hat, um das zu konstruieren und auf den Tisch zu legen, mit vielen Versuchen, die auch schiefgegangen sind. Also ich hätte nicht die Kaltblütigkeit, die Autorität der Evolution in Frage zu stellen.
Das mag sein. Jetzt gibt es aber Frauen, die keine Kinder haben und tief lieben. Es gibt Männer, die Männer lieben. Einigermaßen weltoffene Menschen würden das nie gegeneinander ausspielen und sagen, das eine ist mehr Liebe als das andere, weil es der Evolution dient. Wie hat der Mensch das zustande gebracht, diesen Mechanismus Liebe herauszulösen aus der Fortpflanzung? Ist es Sozialkompetenz, diesen rein evolutionären Prozess neu zu leben, ja fast auszuschalten?
Ja, das zu bewerten steht mir nicht zu. Faktum ist, dass der Mensch natürlich die Freiheit hat, aufgrund seines Kortex auch Dinge, die die Natur ihm gibt, zu verändern, wie ein Plastilin zu manipulieren, umzuändern. Allerdings die Basis, auch wenn gleichgeschlechtliche Menschen einander lieben, die Basis, die hormonelle Basis ist die gleiche. Die gleiche, die die Erhaltung der Art im Auge gehabt haben, selbst wenn die Erhaltung der Art jetzt nicht mehr im Vordergrund steht.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Teil 5. Der Inanna-Mythos. Einer der ältesten überlieferten Mythen der Menschheit handelt von der Liebe. Der Inanna-Mythos, vor 5000 Jahren in Mesopotamien in Keilschrift in Tontafeln geritzt. In der Figur der Liebes- und Kriegsgöttin Inanna ist der Kreislauf von Leben und Tod verschmolzen. Inanna ist die Göttin der weiblichen Instinkte, die Unausweichlichkeit des Begehrens, der Lebendigkeit und der Fruchtbarkeit. Der Mythologie zufolge steigt Inanna in die Unterwelt hinab, wo ihre dunkle Schwester Ereshkigal über das mächtige Reich der Toten herrscht. Die Göttin des Lebens und die Göttin des Todes sind einander in ihrer Absolutheit ebenbürtig. Doch Inanna tritt ihrer Schwester völlig nackt und schutzlos entgegen, unterwirft sich ihr und wird von Ereshkigal getötet. Mit Inannas Tod kommt alles Leben auf Erden zum Stillstand. Die Göttin des Todes jedoch ist vom erloschenen Lebenslicht der Schwester fruchtbar gemacht. Das Empfinden, das Leid ist in ihr geboren. Ereshkigal wird dieser Schmerzenstunde Erbarmen zuteil und sie gibt ihre Schwester wieder frei. Inanna bringt Fruchtbarkeit und Liebe zurück auf die Erde. Als unlösbaren Pakt zwischen Leben und Tod. In dieser Archaik der Liebe treffen sich Mythologie und Biochemie zweifelsohne. Und doch gibt es in der modernen Medizin Bereiche, die aus diesem Ausgeliefertsein herausführen, wo Menschen Liebe aktiv prägen, auch aus einer biologischen Sicht. Johannes Huber hat sich schon früh mit Epigenetik beschäftigt, also mit jenen Mechanismen, die zwar nicht unsere Gene verändern, wohl aber ihre Aktivierung. Epigenetische Faktoren können Umwelteinflüsse sein, Medikamente oder Ernährung. Epigenetik, könnte man salopp sagen, ist so etwas wie die schnelle Schiene der Evolution. Hier hat der Mensch auch in der Liebe die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, zu gestalten. Liebe lässt sich vererben, ist ein Buch betitelt, das Johannes Huber dazu geschrieben hat. Wie können wir also unsere Kinder prägen, dass sie liebesfähige Wesen werden? Wie können wir heute beeinflussen, wie wir morgen lieben werden?
Das ist eine entscheidende Frage. Wir haben drei große epigenetische Fenster. Das erste ist die Schwangerschaft. Da erlebt das Kind bereits am Schicksal der Mutter die Außenwelt. Das Kind hört zum Beispiel die Stimme der Mutter und wir wissen, wenn wir wollen, dass das Kind musikalisch wird, soll man schon ab der 30. Woche viel singen mit dem Kind in Utero. Also wenn die Mutter Böses erlebt, nicht, registriert das auch das Kind. Und deswegen ist in der modernen Schwangerenbetreuung auch der Schutz der werdenden Mutter vor Unbilligkeiten, vor der bösen Schwiegermutter, vor bösen Arbeitskolleginnen und so weiter ein ganz ein wichtiger Punkt, weil den Stress, den die Mutter erlebt in der Schwangerschaft, den vermittelt sie auch schon dem Kind epigenetisch. Der zweite Punkt oder die zweite große Phase, das sind die ersten Lebensjahre, hier sucht das Kind förmlich den zweiten Uterus außerhalb der Gebärmutter. Es sucht die taktilen Reize. Es möchte abgeschmust und gestreichelt werden und methyliert und acetyliert gewisse Promotorenbereiche im Genom. Das bleibt erhalten. Das Kind wird eingefärbt auch auf die Beziehung und auf die Beziehungsfähigkeit. Und das dritte Prägefenster ist die Pubertät. In dem Augenblick, wo die Geschlechtshormone im Gehirn des Menschen ankommen, beim Mädchen viel komplexer, interessanterweise, als beim Burschen, wird noch einmal geprägt, nicht? Hier wird auch geprägt, wie man dem anderen Geschlecht gegenübertritt, nicht? Was ist erotisch? Wie akzeptiere ich das andere Geschlecht? Hochinteressante Prägungen, soziologisch und gesellschaftspolitisch nicht uninteressant, nicht? Und wenn dieses Fenster dann geschlossen ist, dann geht das Kind reif und geprägt durch die Welt mit all den Dingen, die Prägung hervorgerufen haben und die eigentlich das Kind nicht bestellt hat, aber das Kind trägt sie ein Leben lang mit sich.
Und wenn sich diese drei Fenster geschlossen haben, ist es dann aus mit der Prägung? Wer Liebe hier noch nicht gelernt hat, hat keine Chance mehr? Das wäre doch sehr traurig.
Man kann es später auch noch prägen, das ist keine Frage. Aber die Evolution hat auch hier natürlich die Vorbereitung für das adulte Leben, nicht, wo dann wieder Reproduktion und Erhaltung, Survival im Vordergrund steht, die hat es sehr abgeschlossen, nicht, und hat das Kind vorbereitet. Aber Sie haben schon recht, man kann sich später auch noch prägen, man kann sich auch noch verändern. Meditation zum Beispiel, körperliche Aktivität, wenig Essen, sind alles Momente, wo man auch später im adulten Leben das Epigenom auch noch beeinflussen kann.
Liebe lässt sich also auch nach der Geburt noch prägen und vererben. Für die Medizin öffnet das, auch in Sachen Liebe, ganz neue Möglichkeiten. Entsteht da eine neue Disziplin?
Das ist eine Frage, die eigentlich intensiver diskutiert werden müsste. Das ist jetzt nicht bei den Haaren herbeigezogen, und zwar deswegen, weil es unabhängig vom Epigenom noch eine zweite Software des Genoms gibt, nämlich die RNA. Die RNA-Biologie, die eine Supermedizin verspricht, mit Recht, und die in der Lage ist, dass durch kleine RNA-Stücke die Steuerung unseres Genoms, ähnlich wie durch die Ladungsveränderung in der Epigenetik, moduliert wird. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn Männer depressiv sind und ein Kind zeugen, dass kleine RNA-Stücke dafür verantwortlich sind, dass das Kind auch depressiv wird. Übergewichtigkeit genauso. Da kommt eine völlig neue Biologie auf uns zu, die langsam erst erfasst wird in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Und Sie haben nicht Unrecht, man könnte RNA-Stücke, das weiß man ja von der Impfung, die braucht man gar nicht initiieren. Man kann sie in Aerosole packen und über das Aerosol mehr oder weniger zuführen und hat damit die Möglichkeit, völlig unabhängig von der Genschere, dass man die Genexpression moduliert, verändert in Richtung Depression, in Richtung eines Ameisenstaates. Also das sind Illusionen, die leider nicht unrealistisch sind, und die zu diskutieren halte ich also auch für extrem wichtig.
Das öffnet eine fast schon unheimliche Zukunftsperspektive. Nicht nur für die Liebe. Aber noch jenseits des Genoms gibt es da Überlegungen, Liebe biochemisch mitzugestalten? Bei Paaren zum Beispiel, die in langjährigen Beziehungen sagen, wir wollen prinzipiell zusammenbleiben, aber es ist jetzt nicht mehr ganz so aufregend wie am Anfang. Könnten diese Paare ihre Leidenschaft künftig, vielleicht ganz biologisch gedacht, mit einem Hormonkick einfach auffrischen?
Denkbar sind sie, nicht? Ob sie gut sind, ist was anderes. Ob sie nicht Nebenwirkungen haben, ist auch eine andere Frage. Aber denkbar, da haben Sie völlig recht, sind sie. Denn Psychopharmaka sind ja auch nichts anderes als Veränderungen der Biochemie in unserem Gehirn. Zum Positiven in den meisten Fällen nicht. Und das kann natürlich auch in Fragen der Zuneigung und in Fragen des Eros auch so sein.
Damit sind wir an den ethischen Grenzen der Medizin angelangt, wo es nicht mehr darum geht, wie weit wir eingreifen können, sondern ob wir das überhaupt wollen. Doch jenseits der ethischen Bewertung, würde mit solchen Überlegungen nicht der Mythos vom durchaus schaurigen Liebestrank Realität werden?
Man muss natürlich mit Prophezeiungen zurückhaltend sein, aber technisch unmöglich ist es nicht, obwohl natürlich auf der anderen Seite die Evolution mit ihren hunderten Millionen Jahren auch eine Autorität ist, ob man die beipassen kann durch den Zauberlehrling, um das so zu formulieren, ist die große Frage. Wir reden jetzt von der Renaturierung der Bäche, der Wälder. Möglicherweise würde dann eine Renaturierung ganz anderen Ausmaßes notwendig werden.
Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Diese Zeile aus Goethes Zauberlehrling wird oft zitiert, um das Dilemma des menschlichen Fortschritts zu illustrieren. Würden wir den evolutionären Prozess der Liebe nicht nur, wie wir das aktuell tun, sozial neu interpretieren, sondern würden wir auch genetisch oder chemisch eingreifen, die Folgen wären nicht abzuschätzen. Was bedeutet all das für die Zukunft der Liebe? Dass wir bis ins hohe Alter sexuell aktiv sind und das wohl künftig noch weiter sein werden, dass wir uns nicht nur unser soziales Geschlecht, sondern auch unser biologisches wählen können. All das ändert unsere Vorstellungen von der Liebe, unsere moralischen Konzepte und unsere akzeptierten und gelebten Beziehungsformen. Die biochemischen Mechanismen dahinter ändert das für den Evolutionsmediziner Johannes Huber aber nicht. Seine Antwort auf die Frage, wie wir künftig lieben werden, ist getragen vom langen Atem der Evolution.
Also wenn die Natur über, sagen wir es damit, 240 Millionen Jahre etwas zusammengebastelt hat, dann glaube ich nicht, dass also das 21. Jahrhundert das eliminieren wird können. Aber natürlich, Propheten sind wir alle nicht, aber ich glaube, das bleibt so, weil die Autorität der Natur ist gewaltig.
Sind es dann einfach unsere soziologischen und kulturellen Ausschmückungen und unsere Konzepte von Liebe, die sich wandeln? Und der biochemische Prozess dahinter ist immer derselbe?
Sicher, das Plastilin kann unterschiedlich geformt werden, aber es bleibt Plastilin.
Ich nehme einiges mit aus diesem Besuch bei Johannes Huber. Seine evolutionsbiologische Perspektive hat für mich die Mechanismen von Liebe jenseits der menschlichen Kulturformen besser verstehbar gemacht. In der nächsten Folge von Futurum Exactum möchte ich mir anschauen, wie all diese Archaik in unsere Gegenwart passt, wie sich diese biologischen Erkenntnisse in der Praxis aufspüren lassen, wie wir sie heute leben und ob das Konzept der Ehe da noch zeitgemäß ist. Ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam auf Gedankenreise machen.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.